ARD. 1, 2...
Tag Leute, Dani hier. Lasst uns übers Sterben reden. 1.028.206 Menschen sind vergangenes Jahr in Deutschland gestorben. Im Schnitt stirbt also alle 30 Sekunden ein Mensch. Und das lässt sich ja so einfach dahersagen, ne? Ja, wir alle sterben irgendwann. Aber kommt schon, was denn, wenn der nächste Todesfall deine Partnerin ist? Dein Vater? Deine beste Freundin? Oder du selbst? 30. Jetzt.
Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
Es ist doch krass. Wir wissen, dass wir irgendwann sterben. Und alle, die wir lieben, auch. Wir können uns unser ganzes Leben darauf vorbereiten, theoretisch. Aber wenn es dann kracht, wenn der Tod reinknallt, diese unfassbare Endgültigkeit, stehen wir da und fuck.
Es ist immer, wie Sie auch schon gesagt haben, es ist scheiße. Und es ist auch so dieser Unterschied nicht da, ob die Oma mit 94 stirbt oder ob meine Mama mit 45 stirbt. Es ist immer scheiße, wenn jemand geht.
Wüsstet ihr, was zu tun ist, wenn ihr eure Eltern in ihren letzten Stunden begleitet? Oder wie ihr selbst mal sterben wollt? Wie sich das anfühlen wird und was danach passiert mit mir, mit meinem Körper und, ja weiß nicht, meiner Seele? Also kommt da noch was? Ganz ehrlich, ich weiß genau nichts von all dem. Und das ist doch irre. Deshalb will ich gucken, wie geht, ich sag mal, gutes Sterben? Was sollten wir vielleicht besser vorher wissen? Was können wir einfach nicht vorher wissen? Was bleibt von uns am Ende übrig? Und können wir uns nicht auch irgendwie, in Anführungsstrichen, unsterblich machen? All das will ich klarkriegen für mich und für euch, um am Ende besser vorbereitet zu sein auf den Tod und weniger Angst zu haben. Herzlich willkommen bei der ersten von 4 Folgen Meine Challenge – Besser sterben. Und meine Challenge startet bei Wolfgang im Leipziger Hospiz Advena. Wolfgang weiß, dass er bald sterben wird.
Ich bin nun mal Landwirt. Man kann sich das so vorstellen vielleicht. Im Frühjahr, da sind die Leute alle sehr fleißig. Sie säen und ackern und machen und buddeln und jäten und es soll wachsen und gedeihen. Und dann der Sommer kommt und die letzten Äpfel werden eingefahren, die Kartoffeln werden die drüben gelesen.
Wolfgang ist groß, hat graue Haare, einen grauen Schnauzbart und seine Augen, die blitzen immer noch ganz schelmisch, wenn er redet. Also man sieht irgendwie, dass er früher mal ein sehr kräftiger, sehr vitaler Mann war.
Und dann kommt der Zeitpunkt, ja eigentlich, da muss nur noch das Neue vorbereitet werden. Und das Neue brauche ich nicht mehr vorzubereiten, weil ich eben sterbe. Also so das Gleichnis finde ich gar nicht mal so schlecht, wissen Sie?
Wolfgang heißt eigentlich anders, möchte aber nicht mit seinem richtigen Namen hier im Podcast auftauchen. Er ist Mitte 80, hat Krebs und ist seit etwa 2 Wochen hier.
So, und ich will auch der Frau das nicht antun. Ich will doch der Frau diese Last nicht aufbürden. Und da denke ich mir, du bist hier schon besser aufgehoben. Und nein, einfach ist nicht. Das ist so.
Rein statistisch wird Wolfgang hier noch eine Woche bleiben. Der durchschnittliche Aufenthalt eines Sterbenden im Hospiz beträgt nämlich 22 Tage.
Ich freue mich, wenn ich schnell sterben könnte.
Bumm. Also, als Wolfgang diesen Satz sagt, muss ich erstmal kurz durchatmen.
Also der Tod ist ein statistisches Phänomen vor allem. Und wir haben in Deutschland die Situation, dass jedes Jahr mehr als 1% der Bevölkerung stirbt. Und das nimmt man gar nicht wahr, weil die Gesellschaft so reibungslos funktioniert. Das nehmen dann immer nur die Betroffenen, die unmittelbar affektiv Betroffenen, also die Familie, die Freunde, Partner, PartnerInnen, die nehmen das wahr. Für den Rest der Gesellschaft funktioniert es reibungslos.
Das ist Thorsten Benkel, Professor für Soziologie an der Universität Passau. Er forscht zur Sterbe- und Trauerkultur in Deutschland. Und ja, wir nehmen den Tod, also den Prozess des Sterbens, doch kaum noch wahr, obwohl er ständig passiert. Ich meine, ich bin 37 Jahre alt, ich war auch schon auf einigen Beerdigungen, aber ich habe in meinem ganzen Leben erst einmal eine tote Person gesehen. Das war meine Oma damals. Die ist tatsächlich bei uns zu Hause gestorben. So wie sich das ja die meisten Menschen wünschen, Umfragen zufolge.
Ja, also zu Hause sterben ist untypisch. Also erstmal statistisch. Ich meine, natürlich sterben Menschen zu Hause, ist ja klar. Ne? Aber dass man jetzt gezielt diese alte Tradition, die sie in den 50er, 60er Jahren noch punktuell haben, also dass die ganze Familie dann zusammenkommt, auch teilweise aus größerer Entfernung und dann eben Beistand leistet, Abschied nimmt und die Leiche dann sogar auch zu Hause noch bleibt eine Weile oder aufgebahrt wird auf dem Friedhof, das passiert eigentlich nicht mehr.
Ja, und umso mehr brennt es sich dann eben ein, wenn wir in unserem Leben, unserem Alltag, sogar unserem Zuhause doch mal mit dem Tod in Berührung kommen.
Für gewöhnlich ist es so, dass Menschen Sorge haben, dass die Wohnung, ich nenne das so, kontaminiert wird. Also dass, wenn jetzt, sagen wir mal, ein geliebter Mensch im Wohnzimmer stirbt, das wird schon manchmal gewünscht. Ne? Er soll dann seine letzten Stunden im Kreis seiner Lieben verbringen, aber danach können sie dann unbefangen dieses Wohnzimmer dann nutzen, um danach einfach Wer wird Millionär zu gucken jeden Abend. Das fällt Menschen dann doch schwer, das weiß man aus der Forschung. Da raten dann auch zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte durchaus ab.
Ich werde das Bild, wie meine tote Oma da in ihrem Pflegebett liegt, ich werde es nie vergessen. Sie sah einfach so anders aus, ja. Der Mund war weit offen, die Haut hat sich wie so dünnes Leder über das eingefallene Gesicht gespannt und sie wirkte so hart und wie ausgetrocknet und das fand ich gruselig. Na klar, weil woher sollte ich auch wissen, wie Tote aussehen?
Statistisch wird immer noch am häufigsten im Krankenhaus gestorben, denn die Hospizversorgung ist noch nicht so flächendeckend, wie sie sein sollte. Das hat damit zu tun, es gibt so einen Schlüssel in Deutschland. Also pro 50.000 Einwohnern kriegen sie ein Hospizbett. Das reicht nicht. Aber der Wandel geht schon in Richtung akzeptierender Orte, die außerhalb der normalen Lebensräume sind.
Wir betreiben in unserer modernen Gesellschaft Outsourcing des Todes. Das Sterben, die Begleitung, die Leichenversorgung, das lagern wir alles schön aus an andere Stellen, an andere Menschen. Und das klingt ja so kaltherzig, ne? Also meine erste Reaktion bei dem Thema war auch so, ja, früher, da war ja alles besser. Da wurde noch schön gemütlich zu Hause gestorben, ja, im Privaten und die Familie war da und hat sich gekümmert. Aber Thorsten Benkel sagt, ja, wir müssen da realistisch bleiben.
Wenn Sie das Pflegen von Eltern jetzt bedenken oder auch Großeltern, naja, die meisten Menschen in dem Alter, in dem diese Familienmitglieder, in dem man die verliert, stehen im Berufsleben oder haben andere Rollen zu erfüllen, familiäre Rollen, sind selbst Elternteil. Da kann man nicht einfach oder nur unter erschwerten Bedingungen alles hinter sich lassen, um diesen 24-7-Job einer Pflege von Sterbenden zu betreiben. Zumal, wenn man gar nicht weiß, wie das geht.
Genau das wird übrigens das Thema in der kommenden Folge unserer Besser-Sterben-Reihe, also in Folge 2, wie das überhaupt geht, Leute in den Tod begleiten, was da passiert, was man wissen muss und ob ich mir das zutrauen würde, sowas selbst zu machen, ja, statt zum Beispiel meine Eltern ins Hospiz zu bringen und so das Sterben von mir wegzuschieben und den Profis zu überlassen.
Hallöchen.
Oh, Schwester, auch nochmal.
Ja, ich wollte fragen, Sie kommen doch bestimmt wieder vor zum Mittagessen, oder?
Ich komme vor.
Ja, sind Sie schon auf dem Weg?
Ach,
fast.
Das ist Sarah Efferts, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich darf Sie bei Ihrer Arbeit begleiten, im Hospiz Advena in Leipzig.
Ich stelle Ihnen dann die Tabletten wieder vorne mit zum Essen, ja?
Gut.
Sehen wir uns vorne.
Ja.
Gut.
Dankeschön.
Ja, bis gleich.
Ich bin hier, weil ich mich frage, wie kriegt man das hin, naja, entspannt mit dem Tod umzugehen, also irgendwie vorbereitet. Sowohl, wenn Angehörige sterben, als auch, wenn es um das eigene Ende geht.
Also man muss ja sagen, wenn die Menschen hierher kommen, dann haben sie halt zumindest häufig schon einen langen Weg hinter sich von Diagnosestellung über auch Krankenhausaufenthalte, Operationen gegebenenfalls, Bestrahlung, Chemotherapie. Das heißt, oftmals sind sie dann schon eigentlich ein Stück weiter.
Dadurch haben die Leute sich irgendwie damit abgefunden, dass sie bald sterben. Aber klar, sagt Sarah Efferts, es gibt auch andere, die hadern, die vielleicht erst seit kurzem wissen, dass sie nicht mehr lange haben.
Da ist es dann schon auch schwierig, da werden wir dann noch stärker damit konfrontiert, eben mit diesen ganzen Gefühlen. Aber es ist eben nicht immer einfach und das ist auch ein Auf und Ab, also gerade mit Ängsten und Sorgen. Und ja, es gibt aber auch die Fälle, wo das dann halt wirklich sehr entspannt ist und die innere Einsicht dann schon da ist und es dann eher so ein Warten ist und irgendwie mit sich total im Einklang und Frieden zu sein, Das ist sehr unterschiedlich.
Ey, es ist so schön, was Sarah Effertz da erzählt, ja, dass es das gibt, dass Menschen einfach irgendwie okay damit sind, dass es zu Ende geht, dass sie ihren Frieden damit gemacht haben. Ja, und dann? Dann sitzt man im Hospiz und wartet quasi auf den Tod, so wie Wolfgang, den wir am Anfang der Folge kennengelernt haben?
Wissen Sie, ich weiß, ich sterbe. Und ich habe mein ganz alles geordnet. Ich bin mit meinen Ärzten im Klaren, mit meinen Kindern im Klaren, mit meinem Umfeld im Klaren. Aber nun hier hocken und nichts wissen, wie lange sich das noch hinzerrt.
Ach. Wir sitzen in Wolfgangs Zimmer an einem kleinen Tisch, frische Blumen in der Vase, die Sonne scheint durch die großen Terrassenfenster. Also es ist richtig gemütlich.
Ich muss weinen, wenn ich sehe, wie so aus einem großen, kräftigen Kerl einer wird, der Hilfe bedarf. Und das fällt mir außerordentlich schwer. Ich habe 60 Jahre den Ton angegeben, habe gesagt, das war so und so und das wurde und gemacht. Und jetzt muss ich klingeln, wenn ich ins Wackeln komme. Oh, das tut weh. Das tut weh.
Und was glaubt er, wie das Sterben wird? Naja, sagt Wolfgang, Hauptsache keine Schmerzen. Und ansonsten werde er eben von Tag zu Tag immer weniger.
Ich bin so ermattet. Und ich kann nicht essen. Ich habe auf nichts Appetit. Und früher konnte ich zu Frühstück 4 Brötchen könnte ich schon verdrücken. Ich habe ja schön gelebt, das will ich ja nicht leugnen. Das ist eben nur mal vorbei. Das ist, geht nicht mehr vorbei.
Es ist Mittagszeit. Wolfgang nimmt sich seine Krücke und macht sich auf den Weg in den Speisesaal.
Aber wie verabschiede ich mich jetzt von Ihnen? Was soll ich Ihnen wünschen?
Kurzes Leben.
Nicht alles Gute für Sie. Nicht viel Gesundheit. Ich wünsche Ihnen was. Leben Sie wohl. Kein bis zum nächsten Mal. Sondern ein kurzes Leben. Oh Mann.
Ein kurzes Leben.
Kurzes Leben.
Dann wünsche ich Ihnen ein kurzes Leben.
Ich habe schon einmal mit einem Menschen gesprochen, der wusste, dass er bald stirbt. Mein Opa war todkrank und es war klar, er hat nur noch wenige Wochen. Ich habe ihn besucht in meinem Heimatdorf in Nordrhein-Westfalen, musste aber halt irgendwann wieder zurück nach Leipzig. Und beim Abschied wussten wir beide, wir werden uns nicht wiedersehen. Nie mehr. Endgültig. Das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Und gleichzeitig klingt das doch furchtbar kaltherzig. So, ja sorry Opa, ich muss halt los. Ich kann jetzt nicht ewig hier bleiben, bis du mal tot bist. Ich habe ja mein Leben, ich habe Verpflichtungen. Ey, ich will so eine Situation nie wieder erleben.
Also den Hospizantrag, den man stellt, ist generell einfach für eine Hospizaufnahme, unabhängig wo das Hospiz ist. Und wir haben schon auch Anfragen aus weiteren Städten. Und dann ist es oft so, dass zum Beispiel Angehörige in Leipzig leben. Und man dann sagt, ich möchte meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder oder wen auch immer nach Leipzig holen, weil es für mich einfach günstiger ist. Und das ist möglich, ja.
Julia Bodendieck leitet das Advena Hospiz in Leipzig und ich finde, das ist voll das gute Wissen. Ich kann meine Angehörigen, wenn sie krank sind und bald sterben, zu mir holen, bei ihnen sein und sie sind dann trotzdem in professionellen Händen. Oder umgedreht, ja, ich kann mich auch selbst zu meinen Liebsten holen lassen, wenn es bei mir soweit ist. Und auf die Tour muss ja niemand alleine sein auf seinen letzten Lebensmetern, oder?
Oh, eine Wünschewand.
Genau, das ist unsere Wünschewand. Da stehen eben so Dinge drauf, die wir immer mal gut gebrauchen können, also wirklich so Sachspenden. Zum Beispiel halt Shampoo, Duschgel. Das ist vor allen Dingen, nutzen wir das für Menschen, die keine Angehörigen haben und die vielleicht auch keine Möglichkeit haben, sich das zu kaufen, weil sie auch nicht finanziell dazu in der Lage sind.
Ja, und das knallt voll rein. Hier im Hospiz oder auch in Krankenhäusern, in Pflegeheimen leben Menschen, die sterben für sich allein. Klar, sie sind professionell umsorgt von Sterbebegleitern, Palliativmedizinerinnen, Pflegekräften, keine Frage. Diese Menschen machen einen super Job. Und trotzdem, beim Sterben ist da niemand bei euch, den ihr liebt, der euch liebt, der euer Leben begleitet hat.
Ja, genau. Das ist schon auch mehr geworden. Oder eben, dass auch Familien wirklich auch extrem entzweit sind, wo man dann nicht sagen kann, okay, man bringt sie irgendwo hin, dass sie dann wirklich trotzdem in Leipzig bleiben. Aber es ist tatsächlich wesentlich mehr geworden, dass wir viele alleinstehende Menschen haben, ja.
Es reicht doch der Blick in die Statistiken. 2023 hat jeder fünfte Mensch in Deutschland allein gelebt, meldet das Statistische Bundesamt. Auch die Quote der Kinderlosen steigt. Ich muss doch nur mich selbst angucken, ja? Trifft alles zu. Allein lebende Singlefrau ohne Kinder.
Ich glaube, jetzt knallen hier irgendwie gerade so die letzten Tage rein. So dieses Gespräch mit dem Wolfgang, das ganze Hospizzeug. Ich bin gerade joggen, ich bin gerade erst losgelaufen. Und jetzt hat meine Playlist mir so ein Lied reingeschaffelt. Es heißt Hope There's Someone von Enoni and the Johnsons. Und da wird halt drin gesungen, Hope There's Someone who will take care of me when I die. Und plötzlich kam das, es kam alles so hoch und jetzt stehe ich hier halt auf der Straße und mir stehen die Tränen in den Augen, ey, und ich kriege fast gar keine Luft mehr. Weil das einfach so die schlimmste Vorstellung von allen ist. Dass ich am Ende alleine bin, ey. Oh fuck, ey. Oh Gott.
Ich habe es immer so sehr geschätzt, dass ich frei bin, ja? Raus aus meinem Dorf, rein in die Welt, unabhängig sein, mein Ding machen. Aber diese Besser-Sterben-Challenge, die sorgt dafür, dass ich mich immer stärker nach was anderem sehne. Nach Familie, nach dem guten alten großen Haus, wo alle unter einem Dach leben und eben auch sterben. Nur bitte, bitte nicht allein.
Siehst du, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum ich mit dir rede. Wer kümmert sich denn darum, dass meine Wünsche dann eben gehört werden, dass meine Patientenverfügung, wer weiß, wo die liegt und kümmert sich darum, dass die an die richtigen Stellen geht? Wer weiß, dass ich um Gottes Willen keine klassische Musik hören will in meinen letzten Stunden oder sowas? Ja? Wer weiß, dass ich immer voll gerne Multisaft getrunken habe und gib mir Multisaft? Also solche Sachen irgendwie, weißt du?
Ja, und Mate.
Mate, Wodka-Mate, rein. Und da jemand zu haben, der einen erstens halt kennt und zweitens eben auch verlässlich ist und drittens aber auch diese Bürde trägt, das ist halt so das, weil ich so Angst davor habe, dass vielleicht ich irgendwann so jemanden nicht habe, wenn es soweit ist, weißt du?
Ich sitze mit meiner besten Freundin Enne in meiner Küche.
Ich finde das Commitment mit Freunden zu schließen, ehrlich gesagt, fast einfacher als mit Familie zu schließen. Also weil das sind die, die man sich ausgesucht hat. Und das sind nicht die, mit denen man vielleicht auch gar nicht so ein gutes Verhältnis hat.
Ja, ey. Oh, ich hatte so gehofft, dass Enne so reagiert. Ist ja auch so, ne? In einer Zeit, in der wir halt immer weniger im klassischen Familienverband leben, gilt halt umso mehr Friends are Family.
Und würdest du für mich da sein, wenn ich sterbe, auch wenn das natürlich irgendwie voll hart ist, zu sehen, wie eine geliebte Person geht?
Also grundsätzlich ja. Ich finde, jetzt ist nochmal trotzdem die spannende Frage, was heißt jetzt sterben? Also ich finde, das ist ein ganz diffiziles Thema. So. Also was wirklich die Sterbebegleitung auch möglicherweise über eine längere Zeit bedeutet auch für die Beziehung, für das Miteinander und so.
Ja, ja.
Aber der Moment, wenn du sagst, so Leute, ich habe keinen Bock mehr irgendwie alleine rumzuhängen. Natürlich bin ich bin wahrscheinlich so und so da.
Was für ein
Davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass ich dann nicht an dem Tag sage, ach so, nee, heute habe ich einen krass wichtigen Termin.
Wir lachen viel an dem Abend, aber es ist doch schon auch hart. Ich bürde meiner Freundin da doch eine riesige, eine schmerzhafte Verantwortung auf. Sterben kann ja hässlich werden. Und selbst wenn ich weiß, sie ist da, ich werde nicht allein sein, habe ich trotzdem ganz schön Angst vorm Sterben. Also wirklich vor diesem Prozess, wie der Körper so nach und nach verendet. Da kann meine beste Freundin dann ja irgendwie auch nichts mehr machen.
Das ist unser Versprechen, dass es keinen Fürsorgeabbruch geben wird. Also dass es nicht heißt, gehen Sie nach Hause, wir können nichts mehr für Sie tun.
Sven Gottschling ist Chefarzt am Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes.
So, und immer dann, wenn andere Fachkollegen sagen, wir können nichts mehr für Sie tun, geht es für uns erst richtig los. Ne? Wir können Schmerzen lindern, Luftnot lindern, wir begleiten sie, wir kümmern uns um ihre Kinder, wir sind zu Hause an ihrer Seite und wir sind diejenigen, die auch dann nicht weglaufen, wenn es schwierig wird.
Dieses Outsourcen des Todes, ja, das klingt negativ, nach Wegschieben. Aber es heißt eben auch, es machen sich Profis an die Arbeit. Profis wie Sven Gottschling. Die wissen halt ganz genau, wie das geht. Gutes Sterben. Das Problem ist bloß, das Leben ist kein Wunschkonzert und sterben schon gar nicht.
Heißt konkret, wir triagieren jeden Morgen, wer von den 6, 7 Menschen, die auf der Warteliste stehen, braucht unser nächstes frei werdendes Bett am dringendsten. Das ist eine unfassbar ätzende Aufgabe, aber wir sitzen jeden Morgen da mit Listen von Menschen, hinter denen ja Schicksale stehen, wo wir wissen, die sind jetzt aktuell nicht adäquat versorgt und wir können nicht allen helfen, weil es ein auch gesellschaftspolitisches Problem ist, dass die Palliativversorgung, die wir eigentlich anbieten könnten, nicht in dem Maße zur Verfügung steht, wie sie gebraucht würde, weil sie nicht adäquat gegenfinanziert ist.
Palliativversorgung ist also ein Minusgeschäft für die Krankenhäuser. Und entsprechend gibt es nicht genug Kapazitäten, um uns allen ein möglichst okayes Sterben zu ermöglichen. Das finde ich ganz schön scheiße.
Ich bin Philipp vom Podcast Philipps Playlist und bei mir steht die Musik im Mittelpunkt und wo sie uns hinbringen kann. Wir träumen uns an schöne Orte, wir lassen uns fallen in die Hängematte Musik, wir zaubern Erinnerungen in den Kopf und ins Herz. Jede Woche suche ich da 5 Musikstücke aus zu einem Thema, einem Gefühl, einer Tätigkeit und in der aktuellen Folge geht's auch ums Sterben oder besser gesagt um die schönen Erinnerungen, die uns von Menschen bleiben, die nicht mehr da sind. Die begleiten uns ja trotzdem in Gedanken. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Ich spiele zwischen den Stücken ganz einfühlsam Klavier und verbinde die so zu einer musikalischen Reise. Klassik, Pop, alles, was uns mit großer Liebe zu all denen bringt, die wir vermissen und die uns immer noch wichtig sind.
Philipps Playlist findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Ich hoffe einfach so sehr, dass, wenn ich mal sterbe, geliebte Menschen für mich da sind und mich begleiten. Und dass andersrum auch ich für meine geliebten Menschen da sein kann, wenn es bei ihnen soweit ist. Meine Mama und mein Papa zum Beispiel. Aber wir hatten es vorhin auch schon, wie so viele Menschen wohne ich mehrere hundert Kilometer von meinen Eltern entfernt. Also wenn es da plötzlich akut werden würde, ich könnte vielleicht gar nicht schnell genug da sein.
Also ich habe so viele Patienten, die noch auf bestimmte Ereignisse warten, sei es die Geburt des Enkelkindes, sei es die Rückreise der Tochter aus dem Urlaub, sei es, dass der Sohn endlich aus den USA nochmal kommt, den man seit 2 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und wir haben das sehr, sehr oft, dass Menschen sich tatsächlich wirklich verabschieden oder noch bewusst auf Ereignisse warten oder sich nochmal mit jemandem aussöhnen oder und dann sterben.
Wie schön ist das denn, was der Palliativmediziner Sven Gottschling da erzählt? Also wie tröstend und wie beruhigend. Ich könnte es mir halt auch nie verzeihen, nicht bei meinen Eltern gewesen zu sein, wenn sie gehen. Ja, und dann? Dann knallt eines Tages diese Nachricht rein.
Dani, deine Mutter hat einen Schlaganfall. Kannst du kommen?
Fuck. Und jetzt? Darum geht's in der nächsten Folge von Meine Challenge besser sterben. Was tun, wenn es wirklich ernst wird, wenn wir unsere Liebsten in den Tod begleiten müssen? Die Folge gibt's nächsten Freitag, wie immer, in der ARD-Audiothek. Dankeschön an Max Fallert, Thomas Jehn, Peggy Grunwald und Carsten Möbius, das Team hinter dieser Folge. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.